Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch, da soll der Krieg in der Ukraine enden. Das wünschen sich viele, fordern gar Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Doch gegenwärtig sieht es eher nach einem langen Abnutzungskrieg aus. Fakt bleibt, Verhandlungen über einen Waffenstillstand, die Aussicht auf eine Friedenslösung, sind nicht in Sicht. Russlands Präsident Putin strebt immer noch einen Sieg über die Ukraine an. Das hat er vor einigen Tagen in einer Rede nochmal bekräftigt. Am Wochenende, da fand am Brandenburger Tor die Kundgebung Manifest für den Frieden statt, der Initiatorinnen Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Über 650.000 Menschen haben es nach eigenen Angaben unterzeichnet. Kritiker indes sprechen von einem Manifest der Unterwerfung. Ich habe mit Wolfgang Sporrer über Wege der Konfliktlösung gesprochen. Sporrer lehrt Konfliktmanagement an der Berliner Hertie School, war Direktor für Menschenrechte, humanitäre Dimension bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit und Entwicklung, und war im Kosovo, Albanien und anderen Ländern beratend tätig. Ihn habe ich gefragt, sind vielleicht Maximalforderungen gegenwärtig zu hoch gegriffen?
In Friedensprozessen, bevor es Verhandlungen gibt, stellen immer alle Parteien Maximalforderungen, um überhaupt an solchen Verhandlungen teilzunehmen. Also das ist nicht außergewöhnlich. Wenn Sie sprechen von potenziellen Vermittlern, ist es, glaube ich, nicht nur falsch, mit Maximalerwartungen an diesen Prozess heranzugehen, sondern es ist überhaupt falsch, mit irgendwelchen potenziellen Ergebnissen an den Prozess heranzugehen. In dem Moment, in dem ein potenzieller Vermittler bereits sagt, ich würde mir ein solches oder ein solches Ergebnis wünschen oder ein solches Ergebnis wäre eventuell akzeptabel, wird dieser Vermittler in der derzeitigen Zeit durch beide oder durch zumindest eine der Parteien abgelehnt werden. Darum ist es so wichtig, einen Verhandlungsprozess zu initialisieren, den einmal aufzusetzen und den dann sozusagen ergebnisoffen laufen zu lassen.
Wo sehen Sie, Herr Sporrer, sich denn beispielsweise humanitäre Vorteile eröffnen? Es wird ja immer von Deeskalationszonen, Entflechtungszonen oder den kleinen Lösungen gesprochen, aber selbst die sind ja nicht in Sicht, wenn man zugestehen muss, dass Spitäler, Schulen, Kindergärten, Theater, Museen nicht zufällig getroffen wird, sondern offenbar absichtliche Ziele. Also wo sehen Sie denn die Möglichkeit, solche kleinen oder kleinsten humanitären Vorteile überhaupt mal in den Blick zu nehmen?
Man darf nicht vergessen, dass es zum Thema humanitäre Vorteile bereits Verhandlungen gibt. Es gibt die Istanbuler Getreideinitiative unter den Auspizien der UN. Es gibt aber auch Verhandlungen über Gefangenenaustausch, die unter den Auspizien des IKRK stattfinden. Es geht also sozusagen nur um eine Ausweitung des Potenzials dieser Verhandlungen. Und dazu würden sich kleine Entflechtungszonen rund um humanitäre Einrichtungen sehr, sehr gut eignen. Warum? Zwar ist der Beschuss humanitärer Einrichtungen auch natürlich nach internationalem humanitären Recht verboten, nach Kriegsrecht verboten, aber es gibt keine unmittelbare Vereinbarung, an die man die Russische Föderation erinnern könnte. Das habt ihr unterschrieben. Daran wolltet ihr euch explizit halten. Erstens. Zweitens wäre im Bereich solcher Vereinbarungen es auch ganz wichtig, eine Verifizierbarkeit dieser Vereinbarungen herzustellen. Das heißt, wenn man sagt, es darf so und so viele Meter oder Kilometer rund um das Atomkraftwerk Saporischschja keine Geschütze von mehr als XYZ Reichweite geben, oder es darf rund um diese Spitalszone keine Geschütze geben mit so und so viel Reichweite, dann wäre es ideal, auch um Vertrauen aufzubauen, völlig verlorenes Vertrauen, dass man auch eine gewisse Verifizierbarkeitskapazität hier verwendet. Das heißt, das wäre eine Rolle für die UNO oder für die OSZE. Man darf nicht vergessen, es gab ja schon während der ersten Phase des Krieges bis zum 24. Februar 2022 eine unparteiische Beobachtungsmission der OSZE, die genau über diese Dinge, Waffenstillstandsverletzungen Verletzungen von vereinbarten Entflechtungszonen, Verletzungen von Vereinbarungen, humanitäre Einrichtungen zu schützen, berichtet hat. Berichten und Verifizierbarkeit und einfach Präsenz in der Kriegszone würde einen humanitären Schritt vorwärts bedeuten, da es, wie man auch bereits in den ersten Jahren des Krieges gesehen hat, einfach zu humanitären Gewinnen führt. So könnte vollkommen verloren gegangenes Vertrauen, vor allem in die Russische Föderation, eventuell Teilen wiederhergestellt werden. Drittens,
bitte,
wäre es durchaus möglich, dass so ein Forum, bei dem kleine Schritte gegangen werden, auch zu einem Forum werden könnte, in dem ein gewisses Eskalationspotenzial aus den Kampfhandlungen rausgenommen wird.
Herr Sporrer, ich habe verstanden, unerfüllbare Vorbedingungen sind schädlich. Zweitens plädieren Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für unabhängige Vermittler in Form von OSZE oder UN. Aber zu so etwas wie Direktgesprächen zwischen Russland und Ukraine ist es nicht gekommen, und das sieht doch im Moment auch ziemlich aussichtslos aus, oder sehe ich das falsch?
Es kommt auf die Themen an. Gespräche zu den Themen, die ich angesprochen habe, halte ich auch ohne jede Vorbedingung möglich. Warum? Da eine Einlassung auf Gespräche eben zu kleinen Themen, zu Themen, die ich angesprochen habe, den Seiten keinen Vorteil im Feld kosten würde. Das wäre ohne Vorbedingungen möglich. Direktgespräche zwischen den Parteien über einen Waffenstillstand erscheinen mir zurzeit eher unwahrscheinlich. Warum? Die erscheinen mir unwahrscheinlich, da beide Seiten zurzeit glauben, im Feld stärker zu werden. Die Ukraine glaubt, wahrscheinlich zu Recht, dass sie ihre Position im Feld verbessern kann durch westliche Waffenlieferungen. Die Russische Föderation glaubt, dass sie ihre Position im Feld verbessern kann durch eventuell zusätzliche Mobilisierung und auch zusätzliche Waffenproduktion.
Wir sprechen in einem Moment, wo eine umstrittene Kundgebung in Berlin stattgefunden hat, die immerhin bald eine 750.000 Menschen unterzeichnet haben. Wir leben in einem Moment, wo der Philosoph Habermas von einem bellizistischen Tenor in der öffentlichen Diskussion spricht, wo jene, die für Verhandlungen sind, als Putin-Freunde vielleicht direkt verdächtigt oder denunziert werden. Also wir haben eine ganz merkwürdige Vermischung. Wir haben teilweise unstrittige christliche Vertreter, die sich für Waffenlieferungen aussprechen. Also es ist nicht ganz so einfach, dass es nur zwei Lager gäbe, die sich da gegenüberstehen, sondern doch recht kompliziert. Wie kommt man da raus oder wie kommt man überhaupt ein Stück weit vorwärts? Ist auf die Rolle Chinas oder der Türkei zu hoffen oder muss man ganz weg von diesen Großlösungen, sondern eher die ganz winzigen Schritte machen, wie Sie es gerade skizziert haben?
Ich glaube, dass man zu Großlösungen, die man natürlich anstreben muss, zurzeit aufgrund der Faktoren, die ich Ihnen geschildert habe, nur kommen kann, wenn man die ersten kleinen Schritte macht. Das hängt natürlich auch sehr stark, nicht nur mit den Positionen auf der einen Seite verständlich der Ukraine, mit den Positionen der Parteien zusammen, sondern hängt auch sehr stark mit dieser doch sehr, sehr stark polarisierten Debatte in Europa, aber vor allem in Deutschland zusammen, die Sie gerade angesprochen haben. Dass sämtliche Unterstützer des Manifests von Wagenknecht und Schwarzer als Putin-Knechte und als beschimpft werden und diffamiert werden, gibt natürlich schon zu denken. Diese Art von Sprache ist auch auf der anderen Seite des Spektrums, also gegenüber jenen, die auch sehr gut begründet für Waffenlieferungen argumentieren. Da ist auch schnell einmal das Wort Kriegstreiber im Raum. Ich darf zum Beispiel kurz auf dieses Manifest von Wagenknecht und Schwarzer verweisen.
Das Sie im Übrigen nicht unterzeichnet haben, ne?
Dieses Manifest habe ich nicht unterzeichnet und ich sage Ihnen auch warum. Weil gut gemeint nicht unbedingt das Gleiche ist wie gut. das Manifest halte ich von seinem Ansatz her und von seinem Ziel her und auch von der Tonalität her für ehrenvoll und auch in der Beschreibung der Problematik durchaus zutreffend. Nur verschreibt dieses Manifest die vollkommen falsche Medizin. Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt die komplette Einstellung von Waffenlieferungen an die Ukraine fordert, dann lässt man die Ukraine im Feld verlieren. Dann unterschreibt man jetzt das militärische Todesurteil der Ukraine und gibt den Russen die Möglichkeit, die originalen Kriegsziele, eine komplette Einbeziehung der Ukraine in die russische Sphäre durchzusetzen. Und das wäre zum jetzigen Zeitpunkt und zu jedem Zeitpunkt einfach ein riesengroßer Fehler.
Haben Sie noch Hoffnung für so kleine Schritte oder was würden Sie empfehlen, auch angesichts der Lage, dass selbst viele ja sagen, noch nicht mal diese kleinsten Schritte scheinen ja im Moment möglich zu sein?
Die kleinsten Schritte sind leider nicht möglich, weil niemand, der politisch wirkliches Gewicht hat, diese fordert. Hier wäre eventuell so jemand wie europäische Regierungen oder auch die amerikanische Regierung gefordert, der ukrainischen Seite auszurichten oder die ukrainische Seite nachhaltig zu informieren, dass eine Teilnahme an solchen Gesprächen oder eine Schöpfung von solchen Gesprächen sehr, sehr erwünscht wäre von den Unterstützern der Ukraine. Auf derselben Seite sehe ich hier Mächte wie China und Indien in der Pflicht, Russland nachhaltig zu empfehlen, bei einer Teilnahme oder einer Schaffung solcher Gespräche nicht im Weg zu stehen. Also ich glaube, zwischen uns und der Schöpfung dieses zusätzlichen Dialogforums steht vor allem die Absenz der Forderung, dieses Forum zu schaffen, die nachdrückliche Insistenz auf so ein Forum von den jeweils größten Unterstützern der jeweiligen Seite.
Sagt der Diplomat und Konfliktmanager Wolfgang Sporrer.